Kann KI eigentlich Kunst? Genau darum geht's heute. Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und ich spreche heute mit Julian van Dieken. Er ist AI-Educator und Artist und hat vor etwa 3 Jahren einen viralen Hit gelandet, in dem er mit Midjourney ein Bild von Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring nachbaute und dieses sogar im Museum ausgestellt wurde. Wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, dann schaltet jetzt rein und schaut auch gerne rein, denn dort gibt's die Bilder zu sehen. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu KI-Köpfe. Mein Gast heute ist Julian van Dieken, Filmemacher, Fotograf, Medienkünstler und AI-Educator.
Moin.
Moin, Julian. 2023 wurde aus einem deiner privaten Lernprojekte eine internationale Kunstdebatte. Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring war für 8 Wochen an das Rijksmuseum ausgeliehen. Das Mauritshuis rief Menschen weltweit dazu auf, eigene Interpretationen einzureichen. 3.482 Arbeiten kamen zusammen. 5 wurden als Fine Art Prints im Vermeer-Raum gezeigt. Und eines davon war Julian van Diekens mit Midjourney und Photoshop geschaffenes A Girl with Glowing Earrings. Für dich, Julian, war das, glaube ich, ziemlich surreal. Für einige Kritikerinnen war es eine Ohrfeige für Künstler, deren Handwerk, Stil und Bilder den KI-Systemen überhaupt erst ihre Möglichkeiten geben. Das Museum wiederum sagte sinngemäß, wir fanden das Bild gut und den Prozess kreativ. Wir wollten damit keine Grundsatzentscheidung über KI-Kunst treffen. Heute ist die Frage längst größer als dieses eine Bild. KI-Kunst ist in Museumssammlungen angekommen. Ein großes Auktionshaus hat eine reine KI-Kunstauktion veranstaltet und zugleich melden Illustratoren und Mediengestalter Auftragsverluste. Hinzu kommt, dass ab August, also in wenigen Tagen, in Europa neue Transparenzregeln für synthetische Inhalte greifen und dass Veröffentlichung von KI-generierter Kunst dadurch deutlich komplizierter wird. Julian, zum Einstieg. Als du das erste Mal dieses Bild an Vermeers Platz gesehen hast, was war dein erster Gedanke? War es Stolz oder vielleicht auch ein bisschen Unbehagen?
Weder noch. Also für mich war es primär surreal. Dazu muss man dann so ein bisschen die Zeit sich nochmal vergegenwärtigen. Das war Anfang 2023. Mhm. Und ich hatte im Jahr vorher, 2022, mit einem eigenen Public Learning Projekt angefangen. Also ich habe öffentlich KI-Bilder gepromptet und dann hochgeladen auf dem Instagram-Kanal. Ich selber bin Multimedia-Producer und habe ganz lange fotografiert. In Kitas habe ich das gemacht, für pädagogische Fachzeitschriften. Also ein komplett anderer Bereich. Aber ich habe über 20 Jahre, 60.000, 70.000 Fotos geschossen in Kitas. Das heißt, ich habe Mitte 22 festgestellt, es wird sich ganz schön was ändern scheinbar, weil ich auf einmal aus Texten Bilder erzeugen kann. Und ich wusste aber nicht so genau, wenn du jetzt ein Bild promptest und da eingibst, keine Ahnung, Haus, und ich gebe da ein Haus, das klingt jetzt noch nicht so spannend und noch nicht so kreativ. Ist es denn kreativ oder ist da, wo ist da die eigene Persönlichkeit mit drin? Daraus habe ich dieses Projekt gestartet und Teil dieses Projektes, dass ich täglich ein Bild hochgeladen habe und dazu wie so ein Blog eigentlich geschrieben habe, was ich da dran lerne. Teil dieses Projektes war eben dieses Bild Mädchen mit den leuchtenden Ohrringen.
Das heißt, es ist zufällig entstanden?
Ja, oder? Genau. Das war Teil meiner Experimentierphase und Spielerei. Das hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ein WG-Kumpel von mir das mal in Öl gemalt hat und wir wochenlang in einer Kieler WG damals darüber diskutiert haben. Das ist natürlich auch eins der berühmtesten Bilder der Welt. Aber daher kam das und dann hat unter diesem Bild eben jemand kommentiert. Es gibt vom Mauritshuis eine Ausschreibung, die suchen Substitute für die Zeit, in der das Original ans Rijksmuseum ausgeliehen ist. Und dann habe ich das da eingereicht, letztlich einfach aus Interesse, weil eben dieser Kommentar darunter war und es sich für mich auch interessant anfühlte, das Publikum damit einzubeziehen. Also so die Idee, dass aus diesem Public Learning Projekt, also das mache ich ja deswegen, damit ich gerade nicht allein in meinem Kopf und in meiner Blase bin, sondern eben das Publikum damit einbeziehen wollte.
Hm. Als du dieses Bild erzeugt hast und da offensichtlich ja noch nichts von dieser Ausschreibung wusstest, aber dich intensiv mit dem eigentlichen Werk von Vermeer dann beschäftigt hast, wie waren da deine Empfindungen, auf einmal etwas Ähnliches mit KI zu erzeugen?
Ach, das war gar nicht so, wie das jetzt von außen man sich das vielleicht vorstellt, dass ich da sitze und denke, oh, jetzt bin ich wie Vermeer oder so. Das war überhaupt.
Oder dass man dem Eis da vielleicht irgendwie Unrecht tut oder sowas?
Nee, auch nicht. Das waren überhaupt nicht die Kategorien, in denen ich gedacht habe. Nee, es war einfach komplett in einem anderen Setting. Also auch da muss man die Zeit sich nochmal vergegenwärtigen. Heute würde A, so ein Bild niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken gerade. Also ist ja jetzt gerade überhaupt nichts Spannendes mehr, dass ich irgendwie was prompte und dann kommt da halt irgendein Bild bei raus. Das war zu dem Zeitpunkt komplett anders. Also mich hat das völlig fasziniert. Also muss ich das einfach nochmal vergegenwärtigen. Ich, Fotograf, 20 Jahre lang Bildsprache gelernt, komplett aus dem Handwerk kommend. Und auf einmal gibt es eine neue Art, nämlich über Text, die Gedanken, die ich im Kopf habe, zu visualisieren. Und das war das, was mich komplett angefixt hat. Und ich hatte vor allem eine große Liste an unveröffentlichten Ideen in der Hinterhand, wo ich dann gemerkt, oh, jetzt kann ich die ja testen auf einmal. Also jetzt kann ich auf einmal dieser riesige kreative Backlog, den ich habe, auf einmal kann ich mich da komplett austoben.
Hat es dir vielleicht geholfen, auch mit so einer Leichtigkeit daran zu gehen, dass das quasi einfach so ein Spielraum ist, den du dir aufgemacht hast?
Ja, einmal das. Also passt halt auch zu meinem Typ. Ich mache das immer mal wieder. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Art Projekt gemacht habe. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, ich bin kein Zeichner, aber ich habe mal 30 Tage lang Comicvögel gezeichnet. Die Funny-Vögel. weil ich wissen wollte, was passiert, wenn ich das 30 Tage lang jeden Tag einfach mache. Sehen die dann besser aus? Und warum sehen die dann besser aus? Mhm. Ich habe dann da irgendwann, gab es sogar T-Shirts und Taschen damit und so weiter. Und das war aber letztlich einfach ein Hobbyprojekt. Also es war nichts, wo ich mit primär Geld machen wollte, sondern man muss bei mir wissen, mein Hintergrund ist eigentlich, also ja, Mediengestaltung, aber auch der digitalen Bildung. Das heißt, dieses Teilen von Informationen ist immer Kern des Ganzen gewesen. Ich habe auch schon immer Workshops dazu gegeben, also meinetwegen medienpädagogische Workshops. Und für mich ist der Prozess an sich halt total spannend. Und für mich war auch schon immer relevant, wie lernst du neue Dinge? Das heißt, auch das, was ich in den Kitas zum Beispiel damals fotografiert habe, hatte als Kern immer, wie können Räume aussehen für Kinder, in denen sie gut lernen können? Mhm. Und das, was sozusagen da wichtig ist bei der Raumgestaltung für, das wollte ich halt auch für mich anwenden. Und das heißt konkret, wir alle, ich, du und ich, wir haben Deadlines, wir haben Kundenwünsche und sonst was. Damit geht aber immer ein gewisser Perfektionismus einher. Mhm. Mhm. Und gerade eben nicht so was spielerisch Leichtes, wie Kinder das machen, dass du einfach frei spielst und das eventuell auch zweckfrei machst. Und diese Art der Projekte, dass ich neben meinen normalen Kundenprojekten meinetwegen 20% der Zeit beiseite packe und dann zum Beispiel sowas mache wie Comicvögel zeichnen oder eben mich mit KI beschäftigen, führen bei mir wieder dazu, dass ich das teilweise in meiner Arbeit anders nutzen kann, als ich es machen würde, wenn ich von vornherein da mit einem vorgefertigten Ziel reingehen würde.
Lass uns nochmal zum Perlenohrring-Moment zurückkommen.
Ja.
Du hast dieses Bild gemacht, du hast es quasi unabhängig von diesem Preisausschreiben oder von diesem Wettbewerb da veröffentlicht, ich glaube auf Instagram, auf deinem Instagram-Kanal, bist dann auf diesen Wettbewerb aufmerksam gemacht worden, hast es da einfach mal eingereicht, war das genauso spielerisch und leicht, dass du dir gedacht hast, ach,
ja, eigentlich schon.
Egal, also, ob ich jetzt da gewinne oder nicht.
Es hatte überhaupt keine Schwere und auch keine Größe in dem Sinne, sondern.
Also es hätte ja auch nicht wehgetan, hättest du jetzt
das nicht gewonnen. Nö, gar nicht. Nein, das war wirklich eher so, ach, sehr interessant. Okay, ja, reifen wir doch mal ein. Ist so eine coole Interaktion. Wenn das klappt, wäre spannend. Aber es war halt auch damals ja überhaupt noch nicht, also jetzt zum Beispiel sind ja auch alle schon an diesen öffentlichen Dialog gewöhnt. Ne? Also man kennt die Kritik, wie die Bildmodelle trainiert wurden. Ja. Man weiß um die Schwierigkeiten von KI, man weiß um bestimmte Vorteile. Jeder hat das selber schon mal Berührungspunkte gehabt und so. Das gab es halt zu dem Zeitpunkt einfach so noch gar nicht. Das heißt, es gab noch nicht mal wirklich den Begriff, also AI-Slop oder sowas zum Beispiel. Auch das ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr eigentlich erst entstanden. Das heißt, es hatte bei mir eine komplette spielerische Leichtigkeit und deswegen habe ich halt geschaut, lässt sich das da einreichen. Das war im Prinzip schon der komplette Prozess.
Und dann hast du gewonnen, bist sozusagen ausgewählt worden unter Tausenden von Einreichungen, hingst dort im Museum.
Ja.
Wie war das dann, dein eigenes Kunstwerk da zu sehen?
Ja, das war surreal. Es war auch toll, weil ich das interessant fand, was da passiert. Und weil ich nämlich dachte, und da kommt sozusagen dann auch das, wo das Museum und ich sehr auseinandergehen, weil ich dachte, oh super, dann kann man das ja öffentlich diskutieren.
Okay, also für dich war es eine Art Fortführung von Idee, wir experimentieren.
Richtig, weil das ja für mich, das war einfach mein Setting, das war jetzt gar nicht so, also das war jetzt nicht der Anspruch des Museums, wie sich dann ja auch rausstellte, aber für mich war es so komplett logisch. Also dazu muss man nämlich wissen, ich bin auch überhaupt nicht jemand, der, ich bin nicht pro KI, so.
Okay.
Sondern ich finde den kreativen Prozess und das Lernen interessant. Und bei mir ist es so, dass das eben das Tool der Zeit war und ja auch immer noch ist und ich mich damit beschäftigt habe. Aber letztlich gibt es auch total viel, also gerade bei diesen Bildmodellen, also ich weiß nicht, ob, also ich habe Zehntausende von Fotos geschossen über 20 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass da diverse von ungefragt genutzt wurden und in diesen Modellen gelandet sind.
Ne? Wie geht's dir dabei bei dem Gedanken?
Kann ich gleich noch was sagen, nur um den Gedanken zu Ende zu führen. Da war das dann so, dass ich halt, als das dahin gehängt wurde, logisch fand, dass man in so einem Museum, was ja nun so ein prominenter Platz ist, also A, finde ich, ist das ein Statement, zu so einem Zeitpunkt da ein KI-Bild, ein Roboterbild hinzuhängen, weil ja auch gar nicht die Frage ist, wer ist denn da der Künstler, ob ich das?
Ja,
ist das,
sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal drüber.
Ist das der Prompt? Sind das alle Leute, deren Bilder in diesen Modellen gelandet sind oder irgendeine Mischung davon? Und ich fand das aber eigentlich genial, weil ich dachte, Mensch, die haben die Zeichen der Zeit erkannt und dann haben sie, und mir war es letztlich dann auch eigentlich wurscht, es gab ja auch andere KI-Bilder dann in diesem digitalen Rahmen. Meins war nicht das einzige und meins war das einzige, was gedruckt war.
Ja.
Und ich fand es eben logisch, dass man das zum Beispiel öffentlich diskutiert, weil das auch ein Zeitpunkt war, ich war mir sicher, Anfang 23, da war ChatGPT gerade so rausgekommen und konnte auch noch keine Bilder erstellen.
Konnte noch nichts.
Das Tolles. Heißt, das war überhaupt nicht gelernte, gängige Praxis in der Öffentlichkeit, was sind das für Bilder? Ne? Das heißt, ich war mir relativ sicher, dass ein ganz großer Teil der Leute, die vor diesem Bild stehen, wenn man das nicht irgendwie ein bisschen mit Sachen, mit Infos unterfüttert, nicht wissen, was das für ein Ding ist. Und ich fand das einfach eine tolle Möglichkeit zu sagen, hey, das könnten die Auswirkungen gerade sein, for better or for worse, auf die Kunstwelt und alles andere. Habe das in dem Museum vorgeschlagen und da kam die Rückmeldung dann, we are not a place for discussion.
Okay.
Und das war dann der Moment, wo dann die Sicht des Museums und meine auseinandergingen. Ich hätte da zum Beispiel auch kein, oder ich frage dich mal gerade, was würdest du neben dieses Bild als kleine weiße Plakette hängen, wenn du bist jetzt der Kurator, du machst das jetzt, dein Hauptwerk ist weg, ist im Rijksmuseum, du hängst da jetzt diese Ersatzbilder sozusagen hin und da hängen dann jetzt fünf, das eine ist eine Fotografie, das eine ist ein KI-Bild, das dritte ist was Gehäkeltes, ne? Alle im Stil oder alle beziehen sich auf das Mädchen mit dem Perlenohrring. Was schreibst du auf die kleine Karte neben diesem Bild, neben meinem Bild dann? Was würdest du da drauf schreiben?
Ich würde wahrscheinlich sowas schreiben wie Julian van Dieken hat dieses Bild gemacht mit Hilfe von KI.
Gut, damit bist du schon mal sehr viel näher an dem, was ich auch gemacht hatte, an dem, was das Museum real gemacht hat. Das Museum hat da drauf geschrieben, Julian van Dieken, Hashtag Germany, Hashtag oder @girlwithapearl, my girl with a pearl. Das war so der Hashtag für diese Aktion.
Ja.
Der geneigte Beobachter wird merken, da fehlt eine Information, nämlich das Medium. Also in diesem Fall, dass es mit KI erstellt wurde. Das zu deren Verteidigung muss man sagen, das war auch bei den anderen Bildern so. Da stand dann nicht auf Öl gehäkelt oder Fotografie. Aber das war natürlich einer der Punkte, warum zum Beispiel die Leute dann auch, die eh schon kritisch eingestellt waren, gesagt haben, könnt ihr so nicht machen. Und ehrlich gesagt, ich fand das auch. Ich hätte das auch niemals so getan. Ja. Aber dann hat das so seinen Lauf genommen, ne?
Ich muss dazu aber auch sagen, ich kann auch die andere Seite verstehen.
Ja.
Die andere Seite, nämlich aus der Sicht, dass man sagt, wir schreiben ja auch nicht neben ein Ölgemälde, welche Ölfarben verwendet wurden. Wir schreiben nicht neben eine Fotografie, welches Gerät verwendet wurde. Aber ich glaube, dann überwiegt bei mir doch letztendlich, dass KI als, wenn man es denn als Werkzeug begreift, einfach so neuartig und so anders ist als andere Methoden der Kunstgestaltung. Aber da kommen wir bestimmt gleich auch noch weiter zu.
Ja, aber kann ich nachvollziehen, den Punkt. Ja. Also es geht mir auch gar nicht darum, dem Museum das da vorzuschreiben, sondern ich fand es einfach eigentlich eine großartige Chance. Dann, warum lädt man da nicht genau einen AI-Kritiker, jemanden, der das Bild gemacht hat und Leute vom Museum ein und macht eine öffentliche Panel-Diskussion dazu?
Ja.
Das wäre doch eine Riesenchance,
diesen
Dialog nicht aus der Hand zu geben, sondern dem eine Bühne zu geben. Und das war eben das, was das ist halt das, was ich normalerweise eben mache. Ne? Und deswegen war das für mich so logisch. Und dann habe ich gemerkt, ach nee. Und vor allem, zu sagen, we are not a place for discussion, finde ich doch relativ breitbeinig, wenn du vorher, also das, mein Bild war ja nicht das Einzige, was potenziell eine Kontroverse hatte, sondern was, ich gab auch Kinderbilder da und Ähnliches. Ne? Und ich habe das empfunden als so den ersten Schritt machen, dann gibt es öffentliche Kritik, dann so ein bisschen zurückrudern, sich auf so eine allgemeine Position zurückziehen von, naja, wir haben das nur aufgehängt, weil es schön ist, was ich auch schwierig finde als einziges Kriterium, weil da hängen auch nicht Vermeer Bilder, weil das schön ist. Das Eigentliche, was ich interessant gefunden hätte, ist eine Auseinandersetzung mit dem Werk von Vermeer. So, warum inspiriert denn dieses Bild Jahrhunderte später noch Tausende von Leuten auf der Welt, so viele Sachen da einzureichen in so vielen verschiedenen Medien? All das ist aber halt nicht passiert, aber gut, dann müsste man da vielleicht die eigene Ausstellung zu mitmachen. Aber da ging das eben sehr auseinander und das hat eben diesen, ich sag mal, Skandal auch eben einfach mitbefeuert.
Ich will noch mal besser verstehen, wie du auch auf dieses Bild blickst. Vielleicht einerseits, wie du damals drauf geblickt hast und vielleicht auch, wie sich das gewandelt hat jetzt in den letzten Jahren. Vielleicht fangen wir noch mal damit an, wie du sozusagen selbst diesen kreativen Schaffensprozess durchlaufen bist, wie du den auch bewertest. Also du hast ja, habe ich ja zu Anfangs erwähnt, das Bild mit, einerseits mit Midjourney, KI-Bildgenerierungstool und dann eben Photoshop erzeugt. Wie viel Energie hast du in diesen Teil Midjourney gesteckt? Wie lang war dein Prompt? Wie oft hast du versucht, so ein Bild zu machen, bis du sagst, jetzt ist zufrieden? Wie, beschreib doch mal diesen Prozess ein bisschen.
Also dieses Bild ist sicherlich eine von hunderten von Iterationen. Ne? Das war auch noch zu einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht wusste, wie man promptet. Das war nicht wirklich bekannt, du konntest es auch nicht wirklich nachschlagen, du musstest in irgendwelchen Reddit-Foren dich durchbuddeln, wie diese obskure Software überhaupt funktioniert. Auch Midjourney war zu dem Zeitpunkt ja in den Kreisen durchaus dann so langsam bekannt, ne? Also in den Kreativkreisen, aber halt auch noch nicht seit irgendwie 3 Jahren. Und ja, das ist so die eine Frage, ne? Wie lange hat es gedauert, dieses Bild zu machen? Und auch, wie viel Schöpfungshöhe ist da drin. Das reine Prompten an sich war dann am Ende natürlich, keine Ahnung, sondern 5 Sekunden oder was das dann dauert. Ne? Hm. Das Bild dann auszuwählen und da hinzukommen, ist dann in die Frage, wo setzt du das an? Also da würde ich behaupten, dass da die Mischung aus dem drinsteckt, was ich jahrzehntelang vorher gemacht habe. Also mich mit den Kunst, mit der Kunstgeschichte auseinandergesetzt, dass dieses Bild mir nah war, da in dem Prompt sind Gaming-Begriffe drin gewesen, das ist wiederum Teil von meiner Persönlichkeit gewesen. Ich habe jahrelang Porträtfotografie gemacht, das heißt auch, dass das Bild so aussieht, wie es aussieht, dass das eben die Augen relativ stechend sind, noch mehr als vielleicht beim Original, passt eigentlich zu einer kompletten Reihe von Porträts, die ich vorher gemacht habe, weil mich Augen schon immer interessiert haben. So, da steckt sehr, sehr viel von mir mit drin. Der reine Schaffensprozess ist dann halt, weiß ich nicht, über eine Woche, jeden Tag ein paar Stunden eine Iteration und dann irgendwann eins ausgewählt, wo ich gedacht habe, ah, das sieht irgendwie cool aus, das hat was so, das spricht mich an.
Was würdest du denn sagen, wer hat aus deiner Sicht dieses Kunstwerk am Ende gemacht?
Ach, das würde ich ehrlich gesagt immer gerne, also nicht, weil ich jetzt Angst vor dieser Frage habe, aber das ist ja eigentlich das, was ich spannend finde in der Diskussion, ne? Weil aus meiner Sicht ist das eine Mischung aus, also ich würde das eigentlich gerne dem Publikum stellen, diese Frage, weil mich das interessiert, wie das auch heute gesehen wird. Und aus meiner Sicht ist das ehrlich gesagt eine Mischung aus diversen Faktoren. Also einmal alle Leute, die in irgendeiner Form ihre Bilder in diesen Bildmodellen haben, die Ingenieure, die den Code für diese Bildmodelle geschrieben haben. Ich mit meiner ganzen Historie, der im Prinzip aus meinen historisch gewachsenen kreativen Gründen irgendwann dazu kommt, dieses Bild zu machen. Und letztlich dann aber auch Teil der Software, weil die natürlich Vorprägungen hat, wie solche Bilder aussehen und entstehen. Und irgendeine Amalgamation aus diesen 4 Elementen, oder vielleicht sind es auch noch mehr, eventuell auch noch die Rezeption des Publikums am Ende, weil da kann man sich dann ja auch fragen, warum ist denn dieses KI-Bild jetzt so interessant oder interessanter als andere? Das ist sicherlich dann einfach mit der Story verbunden natürlich, ne? Dass das Museum das da hingehängt hat. Und das ist eben auch der Grund. Das heißt, ich finde auch die Frage, ist das Kunst oder nicht, hat inzwischen für mich fast mehr damit zu tun mit der Story, die da drum gebaut wurde, als mit dem eigentlichen Bild. Weil die könnte ich zum Beispiel ja auch niemals wieder erzeugen. So, das war einfach ein Zeitmoment. Es wäre auch jetzt so, dass wenn du den gleichen Prompt nehmen würdest und in der gleichen Software das machen würdest und jetzt irgendwo hochlädst, das wäre ja komplett uninteressant. Das wäre gar nicht spannend. Also auch für mich nicht und auch für das Publikum nicht. Deswegen ist es zum Beispiel jetzt gerade auch so, dass ich aktuell solche Bilder gerade gar nicht mehr mache, weil ich das gerade gar nicht mehr spannend finde. Das war zu einem Zeitmoment, wo ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie eine neue Form, sich ausdrücken zu können.
Jetzt ist es ja recht komplex. Also wir haben einerseits die Frage, wer ist der Autor eines Kunstwerks? Und natürlich dann die sich daran anschließende Frage, wem gehört denn eigentlich diese Kunst? Wir kennen ja das Urheberrecht in Deutschland, was sehr alt ist, nicht vorbereitet ist auf künstliche Intelligenz. Ja. Wie würd's dir denn sozusagen rein moralisch damit gehen, wenn Leute dein Bild, was du geschaffen hast, benutzen, so nach Gutdünken damit machen?
Das ist fein. Also das
KI-Modelle
trainieren. Ja, das ist ja, also bei diesem Bild ist das ja eh schon seit mehreren Jahren so, ne? Ja, weil ich hänge halt nicht so sehr an diesem einen Bild. Das ist so die Ironie an dieser Geschichte. Sondern es ist eher so, dass ich also wenn ich sozusagen da eine Ausstellung zu machen würde, dann würde ich da, glaube ich, einfach alle Aspekte mit reinnehmen. Ich würde den kritischen Part damit reinnehmen, ne, wie diese Bildmodelle entstanden sind. Ich würde aber auch die Historie damit reinnehmen. Für mich ist nämlich gar nicht so sehr, bei dem, was ich gemacht habe, ist eigentlich dieses eine Bild, das ist so das Symbolbild geworden. Aber das, was für mich eigentlich spannend war, war ja der komplette Satz darunter. Also ich habe ja ich glaube, es sind fast 300 Bilder gewesen oder so, die ich gemacht habe, einzeln kommentiert und hochgeladen. Und das ist jetzt eins davon. Ne? Das heißt, für mich war das so eine Art Werk in Anführungsstrichen. Ich will das jetzt nicht irgendwie zu selbstbeweihräuchernd machen, aber so hat sich das in dem Moment eben ergeben. Und ja, dieser Teil der Geschichte, der ist für mich nach wie vor auch der interessantere oder auch das, wo es für mich dann eben auch weitergeht. Und vielleicht auch nochmal Wort zu diesem, wie die Modelle da entstanden sind. Ich bin komplett, ja, wie soll man das sagen, frustriert, sauer darüber, wie diese Technik in unser Leben getreten ist und aufgebaut worden ist. Weil ja aus meiner Sicht sind zwei Sachen gleichzeitig wahr. Einerseits, dass du die Leute, die diese Modelle bauen, hast und uns ernsthaft erzählen, das sei Fair Use, wie das passiert ist. Und das ist ja das juristische Argument in den USA gegenüber zum Beispiel den Illustratoren und Fotografinnen.
Müssen wir vielleicht einmal kurz für die Hörer, die es nicht kennen, nochmal aufmachen, die Klammer.
Ja, Fair Use ist letztlich die Argumentation, dass wie diese Bildmodelle entstanden sind, ist ja, ich mach's mal platt. Du suchst das Internet leer, du scrapst das komplette Internet, um deinem Bot zu erklären, wie erstellt man ein Katzenbild. Dem musst du dann 1 Million Katzenbilder zeigen und diese Bilder müssen irgendwo herkommen. Und dann kann der irgendwann gute Katzenbilder erstellen. Nicht, weil der versteht, was eine Katze ist oder was ein Katzenbild ist, sondern weil er Mustererkennung macht. Der sieht irgendwann, aha, bei 1 Million Bilder sieht ein Katzenbild scheinbar so aus. Dieses, da müssen die Bilder irgendwo herkommen, hat OpenAI und Stable Diffusion und wie sie alle heißen, also verschiedenste Firmen, bei jeglicher KI momentan, sowohl Text, Audio, Musik, Bild, so gelöst, dass sie einfach gesagt haben, wir machen das jetzt. Das heißt, auch Meta hat zum Beispiel, um seine Bilder, um seine Text-KIs und auch seine Bild-KIs zu trainieren, irgendwelche Schattenbibliotheken eingelesen und von BitTorrent Romane runtergeladen. Also das, wo wir in den Nullerjahren noch alle die Raubkopierkampagne im Kopf haben, haben die im großen Stil gemacht. So, das ist im Prinzip, wie diese Technologie entstanden ist. Man hätte natürlich auch den Weg gehen können, Hunderttausende von Leuten zu bezahlen für ihre Sachen, was sie inzwischen ja auch tun, aber eben nicht den kleinen Illustrator oder die kleine Fotografin, sondern sie zahlen jetzt gerade IP-Lizenzen an Disney zum Beispiel und machen auch im Musikbereich dann Deals mit den großen Firmen. Das heißt, auf der einen Seite wird mit Fair Use argumentiert und auf der anderen Seite aber mit Copyright. Und letztlich ist das halt einfach ein rein kapitalistischer Mechanismus, der dahinter steht. Ne? So ein bisschen so wie als der Tonfilm entstanden ist, da wurden dann auf einmal lauter Orchester obsolet. Und es gab einen riesigen Sturm dagegen, gegen canned music. Es gab richtig Kampagnen, wo drauf stand, we don't want canned music, also im Sinne von in einem Roboter gefangen, mehr oder weniger in einer Büchse Blechmusik statt das wahre menschliche Orchester. Und solche Zyklen gibt es zwar immer wieder, aber das ist das jetzt eben auf Speed, ne? Und in so einer riesen Größenordnung. Und das eben auf der einen Seite ist wahr, finde ich. Und auf der anderen Seite, und das ist aber eben, finde ich, sehr schwierig, ja, das zu wertschätzen oder sich anzugucken, weil sozusagen diese moralische Komponente so groß ist, ist es trotzdem für mich ein neues Medium, eine Art, sich auszudrücken, wie das vorher noch nicht ging und teilweise auf kreativer Ebene ultra interessant. Und das Problem ist aber, dass beide diese Wahrheiten gleichzeitig wahr sind.
Wenn man ein bisschen Devil's Advocate sein möchte, dann kann man ja nochmal quasi diese Fair-Use-Argumentation ein bisschen ausbreiten. Die Linie, die da verfolgt wird, ist ja dann eigentlich die, zu sagen, ja, diese LLMs, diese Algorithmen, die funktionieren dann ähnlich wie wir Menschen. Wir können uns ja auch alles anschauen, also du und ich, wir können ja theoretisch auch in eine Bibliothek gehen, alle Bücher lesen und am Ende lernen wir sehr viel. Damit verletzen wir nicht das Urheberrecht. Wenn wir dann sozusagen etwas Ähnliches nochmal schreiben, dann ist das sozusagen rechtlich eigentlich völlig fein. Also sowohl was das Urheberrecht anbelangt, als auch im Rahmen des Fair Use in den USA. Und es gibt einige Klagen, die dann ja auch genau in diese Richtung gehen. Zum Beispiel Anthropic wurde verklagt oder gab eine Klage gegen Anthropic in Bezug auf Fair Use, wo letztendlich das Einzige, was ihnen vorgeworfen wurde an der Stelle, zumindest in dieser Einklage, war, dass sie die Bücher, die sie genutzt haben, eben schon, wie du auch eben gesagt hast, über illegale Wege bekommen haben und nicht sozusagen käuflich erworben haben. Aber nach Auslegung dieser Rechtsprechung man eigentlich sagen könnte, naja, solange sie die Werke einmal kaufen, kann die KI die lesen und dann ist sozusagen dieses Thema Urheberrecht damit geregelt. Also ist diese KI-Technologie am Ende eigentlich nicht einfach eine ganz neue Kategorie, also ich will jetzt nicht sagen, dass es mein Standpunkt ist, aber ich will das nochmal aufmachen, eine ganz neue Art von Kategorie, die wir einfach mit unseren sozusagen alten Rechtssystemen, wo eigentlich Menschen kopiert haben, sag ich mal ganz platt, gar nicht mehr zu messen und zu erfassen ist. Und eigentlich sind wir quasi wieder beim Punkt, auf so einem Greenfield, wo wir neue Spielregeln schaffen müssen.
Naja, da würde ich den Teufelsanwalt ja gerne herausfordern und den fragen, warum gibt es denn dann die Unterscheidung, dass zum Beispiel Disney für seine Rechte und IP bezahlt wird? Und warum ist das bei dem einzelnen Illustrator nicht so?
Vermutlich, wo kein Kläger, da kein Richter.
Korrekt. Und das ist zum Beispiel auch so, dass eben da, wo, also aus meiner Sicht ist es total simpel. Es geht um Geld. So an ganz vielen Stellen. Die Leute, die sich nicht wehren können oder schwerer wehren können, da probiert man, das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja das, was die Firmen sagen. Move fast and break things. So. Mhm. Oder don't ask for permission, ask for forgiveness. Das kann man mit nicht in Unions organisierten Kleinkünstlern deutlich einfacher machen als mit der Musikindustrie. Und das ist aus meiner Sicht die simple Erklärung. Das heißt, es kann trotzdem auch da wieder, finde ich, können zwei Wahrheiten stimmen. Das, was du am Anfang gesagt hast, ich denke, ja, die bestehenden Gesetze sind nicht für das an vielen Stellen geeignet, was da jetzt gerade passiert oder müssen zumindest angepasst werden. Einige Teile davon funktionieren, andere funktionieren nicht. Und es ist auch sicherlich finde ich ja nach wie vor, ein neues Medium und ein neues Zeitalter angebrochen. Aber am Ende des Tages ist es ja relativ simpel. Wenn du gerne möchtest, dass dein Computer ein Katzenbild macht, und ich jemand bin, der hat 10 Katzenbilder da online. Und da steht aber auch drin, wie es ja teilweise war, bitte mich fragen, kostet übrigens, wenn du die nutzen willst. Und du das dann nicht tust, dann ist das ein Problem. So. Und das finde ich, solche Fälle gibt es relativ glasklar, ganz viele. Dann gibt es ganz viele Zwischenfälle. Was ist die Frage mit, was ist ich, Wikimedia oder gemeinfreien Dingen und alles, was dazwischen liegt. Aber im Prinzip ist für mich einfach die treibende Kraft eben das Geld dahinter und deswegen ist letztlich auch, ja, KI ist halt einfach eine absolute Hyperkapitalismusmaschine auf Speed.
Und trotzdem nutzen wir sie. Nutzt du sie?
Yes.
Wie blickst du dann gerade in Bezug auf dieses Thema auf die Zukunft? Also glaubst du, dass sich daran etwas ändern wird? Es ist ja schon, sag ich mal, eine sehr verdrossene Analyse dann der Lage, dass dass letztendlich die kleinen Künstlerinnen, Künstler, die Illustratorinnen, die dabei leer ausgehen werden und sich da vermutlich nichts dran ändert? Oder glaubst du, es gibt Hoffnung?
Naja, es ist zweierlei. Also einerseits glaube ich, dass primär erstmal das nach wie vor so ist, also vor allem, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber mit der Regierung, die jetzt in den USA ist, ist völlig klar, dass alles, was mit Regulierung zu tun hat, gerade im KI-Bereich, so gut wie keine Chance hat. Also zumindest auf Seiten der USA. Da ist ja vor kurzem ein Gesetz gescheitert, dieses Big Beautiful Bill, oder das ist durchgekommen, aber da ist ein Teil drin gewesen. Das hätte geheißen, dass es auf 10 Jahre hin verboten gewesen wäre, jegliche Form von KI in irgendeiner Form zu regulieren. Auf 10 Jahre. Der ganze Kram ist gerade mal 3 Jahre alt. Wir haben 2026, das ging los 22, so in dieser Form, wie es jetzt ist, und 23. Wenn du das auf 10 Jahre nicht machst, also einfach nur, ich sag das, das ist die Grundhaltung, die da ja herrscht. Dann ist es auch so, dass die 5 größten Firmen so dermaßen viel Geld haben. Das steckt im Prinzip ja auch den großen Teil der europäischen Bemühungen einfach rein summenmäßig in die Tasche. Da werden über Hunderte von Milliarden Euro bei einer Firma gesprochen. Und das erreichen teilweise die Gesamtprojekte in Europa an anderen Stellen nicht. So, das ist auch wieder auf der einen Seite. Deine Frage ist ja jetzt nach, gibt's Hoffnung oder ist das jetzt alles Doom und zum Scheitern verurteilt? Und da mache ich mir keine Illusionen. Das ist gerade der Zustand und diese Kräfte werden weiter wirken. Das heißt, ja, dieser Hyperkapitalismus, der da im Wirken ist, der wird so viel fressen, wie er kann. Das ist das Wesen des Ganzen. Auf der anderen Seite, und das ist ja im Prinzip das, wo ich mich so ein bisschen verorte und weswegen ich ja auch öffentliche Talks gebe, solche Sachen wie jetzt gerade darüber spreche. Ich finde es halt super wichtig, diesen Part da drin sich anzugucken, was ist kreativ, wie kannst du das denn künstlerisch nutzen und meinetwegen auch auf, sogar wenn du es jetzt geopolitisch machen willst, es wäre ja auch schön, wenn du neben diesem hyperkapitalistischen USA-Ansatz und dem vielleicht eher autoritär gelagerten chinesischen Ansatz einen wie auch immer gelagerten humanistischen für KI aus Europa hättest. So, das wäre zumindest so meine Grundhaltung oder Idee. Und dazu braucht es Ideen, Haltungsweisen und Spielfelder, die demonstrieren und zeigen, wie denn das gehen kann. Und das bedeutet, dass ich glaube, dass in der KI und in der Anwendung von dem du in eine Welt kommen musst, wo es Modelle gibt, wo diese Lizenzfrage geklärt ist. Und zwar aus zweierlei Gründen. Einmal, damit die Leute kompensiert werden, deren Arbeit da drin steckt. Und aus dem anderen Grund, wenn das der neue Standard ist, wie du arbeitest, was ja schon der Fall ist. Es sind inzwischen mehr KI-Bilder schon erzeugt worden, als jemals in der Menschheitsgeschichte es Fotografien gab. Nach 3 Jahren. Das heißt, das ist schon längst der neue Standard. Dann brauchen alle Leute, und das sind dann jetzt einfach mal wir und zum großen Teil auch Leute, die hier zuhören, weil es ja nicht nur um Bild-KI geht, sondern auch um Texte, um Musik, um 3D, um Analysedaten und sonst was, die damit arbeiten, natürlich eine Geschäftsgrundlage, das zu tun. So, wir sind ja momentan immer noch in dem Graubereich, in dieser Wild-West-Zeit, wo immer noch nicht hundertprozentig geklärt ist, kannst du das jetzt so nutzen, wie es ist oder nicht, weil diese Gerichtsverfahren noch nicht durch sind. Ne? In den USA ist das so, da werden dann Präzedenzfälle geschaffen über Klagen, die gegen diese Firmen laufen. Ein paar Entscheidungen sind schon durch, aber in 5 Jahren werden wir da eventuell darauf anders blicken als jetzt. Das Größte, was im Prinzip passiert, ist der EU AI Act, wo jetzt relativ klar das erste Mal weltweit überhaupt solche Spielregeln festgelegt werden, was ich sinnvoll finde.
Wenn man deiner Analyse folgt, müsste man dann nicht auch konsequenterweise sagen, man kann solche Tools wie Midjourney nicht mehr benutzen?
Das kann eine Entscheidung sein, ja.
Also ist es für dich eine Konsequenz?
Also für mich ist es so, dass ich dadurch, dass ich in so einem Zwischenraum bin, dass ich ja auch noch über diese Sachen rede und Leuten zeige, wie sie funktionieren. Ich muss die halt kennen und wissen, wie sie funktionieren. Trotzdem, in dem Moment, wo es ein, ich sag mal, ethisch sauberes Modell gibt, es gibt ja auch schon welche davon, ne? Das ist auch anders als vor 3 Jahren. Es gibt Bildmodelle, die anders aufgebaut sind als zum Beispiel eben das Midjourney macht, wo aber dann auch immer die Frage ist, wie sehr stimmt das, weil man da nie reingucken kann. Aber in dem Moment, wo es möglich ist, das zu tun, ist das der sinnvolle Ansatz, diese Modelle zu verwenden? Aber auch da ist natürlich dann die Frage.
Aber ist es realistisch, dass das passiert?
Ich glaube nicht. Ja. Also, das ist halt, das, also, deswegen meine ich, dass diese zwei Realitäten immer so wahr sind. Ich finde, das eine ist sozusagen die Idee oder der Anspruch. Oder sag mal so, ich mache da eine Einschränkung. Ist das realistisch? Was real auch passiert, ist, dass diese Rechte ja eingefordert werden. Es gibt diverse Verbände, die sich zusammenschließen. Es gibt eine große Bewegung, dass es eine Beteiligung daran gibt. Es gibt auch eine historische Parallele. Gucken wir uns Napster an, was da passiert ist.
Richtig,
da, Musikindustrie. Bei der Musikindustrie, die haben sich nicht rechtzeitig auf die neue Technologie eingestellt. Dann gab es Napster, Schwarzkopien, die jeder runtergeladen hat. Dann irgendwann haben sich daraus Geschäftsmodelle entwickelt und irgendwann gibt es eine Beteiligung daran, sowas wie ein Streaming-Modell wie Spotify.
Ja.
Das heißt, solche Modelle sind durchaus denkbar. Ich habe vor kurzem gerade, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber einen super interessanten Talk von jemandem gehört, der gesagt hat, ich habe das Lizenzmodell bei KI-Trainingsdaten gelöst. Auch da sind wir immer noch mittendrin. Aber es gibt genug Leute, die sich da Gedanken drüber machen. Das Problem ist da eher der Incentive. Ne? Also was ist der Anreiz für Sam Altman, sich bei OpenAI um die Illustratoren und Illustratorinnen zu kümmern? Der ist relativ gering. Also die machen gerade einen Börsengang. Und da ist es ja eher andersrum. Die nutzen ja Copyright-Verstöße als Marketing. Sodass du im Prinzip in dem Moment, wo ein neues Modell rausgebracht wird, du erstmal 2 Tage lang alle viralen Videos abdeckst von, was weiß ich, SpongeBob spricht wie Hitler, was maximal aufregend und Copyright-verletzend in alle Richtungen ist. Und dann sagen sie nach 2, 3 Tagen, oh, stimmt, wir haben mit den Copyright-Holdern, we heard their voices und dann wird das angepasst.
Du, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist ja sozusagen Vermeer unbedenklich, allein aufgrund der Zeit sozusagen.
Ja, das ist so, genau.
OpenAI hat ja relativ prominent mit dem Release des Bildmodells, muss ich überlegen, GPT-1 war das, glaube ich,
ja,
diesen Studio Ghibli-Style so populär gemacht. Und das ist ja schon eine andere Sachlage. Ne? Studio Ghibli ist ja eins genau, der größten Designstudios, wo Menschen wirklich minutiös ja diese wunderschönen Zeichnungen herstellen.
Ja.
Und dann geht das viral und Sam Altman selbst geht volle Bresche rein und macht Studio Ghibli-Bilder von sich. Was denkst du dir, wenn du sowas siehst?
Naja, das sagt, also das Gleiche wie gerade eben, das sagt viel über die Leute aus, die auf den Chefsesseln dieser Firmen sitzen, was da so die Haltung ist. Also wir kriegen die Antworten ja, wir sehen das ja. Also dass das im Prinzip egal ist, was da dahinter sitzt. Dann schließt du eben mit Disney den Deal und bei sowas wird das dann nicht getan. Für mich ist halt einfach, wie gesagt, der Part frustrierend, dass du darüber letztlich ja über die interessanten kreativen Anwendungen super schwer überhaupt dahin kommst, weil ich finde nach wie vor, dass das ja auch wahr ist und existiert und es gibt auch interessante Künstlerinnen und Künstler in dem Bereich, die da viel machen. Oder meinetwegen auch meine Weiterentwicklung mit dem großen KI-Panorama, wo ich 3 Monate an einem Bild gesessen habe. Das ist dann halt auch nochmal irgendwie eine andere Herangehensweise. Aber zu deiner konkreten Frage, ja, das sagt viel über die Leute aus, die in diesen Firmen an der Chefposition sitzen.
Ja. Was mich nochmal total interessiert, ist eigentlich nochmal eine persönliche Komponente, weil ich total spannend finde, wenn ich mir deine Geschichte anhöre, du bist Mediengestalter, du hast ewig lange fotografiert, also du hast eigentlich dieses Handwerk aus meiner Sicht ja total verinnerlicht, Bilder zu machen auf eine Art und Weise, die sozusagen nicht KI generiert ist. Und man könnte ja meinen, und ich glaube, wenn wir sozusagen um uns herum schauen, in Unternehmen, in Freundeskreise, dann sehen wir, dass viele Menschen, die ja klassische Berufe hatten, die jetzt gerade massiv disruptiert werden durch KI, sehr gemischte Gefühle haben und viele auch Angst verspüren, viele eine sehr starke Ablehnung gegenüber der Technologie haben und sagen, das ist ein Teufelszeug, da will ich nichts mit zu tun haben, das interessiert mich alles nicht, das soll möglichst wieder verschwinden, ich will sozusagen hier bei der Fotografie bleiben, weil das ist das Einzige, was real ist, das Einzige, was wirklich zählt, ist, was authentisch ist. Wenn ich mir deine Geschichte anhöre, dann ist es gar nicht so, sondern ich höre da auch, also natürlich, ich höre auch eine Skepsis, glaube ich, aber auch eine große Offenheit. Also wenn man dein Projekt sich anschaut, über Instagram, die Geschichte des Bildes mit dem Perlenohrring, auch deine Bereitschaft zum Diskurs. Was ist für dich, wenn du sozusagen in dich reinschaust? Was treibt dich an? Was macht diese Neugier aus? Diese dieses Interesse, diese Technologie auch zu erkunden, obwohl du vielleicht auch weißt, sie hat vielleicht auch etwas, einen Moment, was mir Angst macht.
Ja. Ja, das spiegelt komplett auch meine Realität. Ne? Also ich kenne das auch bei im Freundesumfeld oder ich habe ja regelmäßig Workshops, wo es dann darum geht. Ein Problem, das muss man glaube ich trotzdem auch nochmal sagen, ist ja auch inzwischen alles KI. Ne? Also alles heißt KI, was vorher gar nicht unbedingt KI war. Also Du hast von Genmoji auf einem Apple-Handy, das ist jetzt Apple Intelligence, warum auch immer, weil da irgendwo mal ein Large Language Model im Hintergrund Bilder erzeugt hat, okay, bis hin zu sowas sehr Offensichtlichem wie ChatGPT, bis hin zu, weiß nicht, kann sogar bis zu Kriegsführung gehen oder so, das ist dann auch KI gesteuert. Das hieß halt vorher, man muss das ja auch ein bisschen demystifizieren, ne? Das ist halt auch ein Storytelling-Begriff. Also künstliche Intelligenz, das macht ja schon, also A gibt es diese Forschung seit den 50ern schon oder je nachdem, wo du den Strich ziehst, noch viel früher. Und das macht ja so dieses Man versus Machine Ding auf. Das macht immer Angst. Vor allem, wenn auch noch das erklärte Ziel ist der Firmen, dass sie sagen, wir möchten den Menschen ersetzen an vielen Stellen. Also deswegen ich finde, dass diese Reaktion einfach eine sehr gesunde ist an der Stelle, weil wenn einer kommt und sagt, übrigens, ich bin so gefährlich wie die Atombombe und ich möchte auch den Menschen ersetzen, dann kann man sich ja schon fragen, okay, das ist ja ein cooles Ziel, so wieso denn eigentlich? Und mein Ding ist ja eher, warum treibt mich das an? Na, weil ich aus einer komplett anderen Richtung komme. So, für mich ist das interessant, was hast du, also sagen wir mal so, du beschäftigst dich jetzt damit und wir beide würden uns hinsetzen und ich würde dir da Tools zeigen, die es gibt. Parken wir mal kurz den moralischen Aspekt, auch wenn er groß genug ist, sondern einfach nur, was du damit machen kannst. Dann würde mich ja nicht nur interessieren, was du für einen tollen Prompt schreiben kannst, sondern was du zu sagen hast. Was ist deine Geschichte? Was ist dein Blick auf die Welt? Was ist deine Vision vielleicht? Wie würdest du diese Tools nutzen in komplett anderer Weise, als ich die nutzen würde? Weil dann hast du ja den Part genau, der bei so vielen KI-Sachen dann ja auch fehlt. Dann hast du Seele da drin, dann hast du eine Vision dahinter, dann hast du vielleicht eine Haltung oder eine Geschichte, vielleicht auch einfach nur Quatsch, kann auch sein. Aber dann ist ja das Menschliche da genau drin. Das, was zum Beispiel, ja, finde ich auch, irgendwie bräuchten wir, glaube ich, auch einen anderen Begriff.
Aber müssen wir uns dann nicht eigentlich gar nicht Sorgen machen? Also ist es nicht dann...
Das hängt von dir selber ab, wie du drauf bist, ne?
Also das hat... Nee, aber das, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann heißt es ja eigentlich, ich muss diese Werkzeuge nehmen, ich muss quasi da meinen Umgang mitfinden und dann wird alles gut, dann, oder?
Den letzten Satz vielleicht jetzt nicht mit dem dann wird alles gut, das, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es wird, aber meine Herangehensweise oder was mir sozusagen Freude bereitet und Sicherheit gibt, ist dieses sich bewusst sicher in der Unsicherheit zu fühlen, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch. Es ist einfach klar, KI ist gekommen, um zu bleiben und wird auch nicht wieder weggehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Selbst wenn die KI-Blase platzt, was ja auch immer noch sein kann, wird diese Technologie in irgendeiner Form bleiben. Dafür ist sie zu mächtig, dafür ermöglicht sie zu viel. Und ich glaube, um sich selber zu empowern, sag ich mal, keiner muss das machen aus meiner Sicht. So, es gibt auch Leute, die dann sagen, ey, lass mich in Ruhe, ich ziehe in den Wald und schmeiß mein Handy weg. Auch das kann ich irgendwie bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Aber meine Herangehensweise wäre eher zu sagen, das ist ein Werkzeug von mir. Für mich ersetzt das zum Beispiel auch nicht meine Fotografie, sondern das ist so ein bisschen wie, Fotografie zum Beispiel aufgetaucht ist, da sind ja die Maler Sturm gelaufen. Die haben dann gesagt, ich male hier normalerweise 6 Monate lang den Fürsten und der ist hier täglich da und dann kommt hier so ein Typ mit einer Maschine, dann drückt er auf den Knopf, wartet da nur noch 3 Stunden und muss gar nichts machen. Das hat weder was mit Menschlichkeit zu tun, noch mit Kunst, noch mit Können.
Muss man sich eigentlich nur die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts anschauen, oder?
Also ja, mit jeder Walter neuen technischen Erfindung ist das so. Das war sogar bei der Erfindung des Buches so. Das, was heute so hochgehalten wird als Bücher und Lesen sind, natürlich gehört zu Bildung und so weiter. Guck dir die alten Abhandlungen an darüber, wie das orale Erzählen leidet darunter, dass jeder Idiot das jetzt nicht mehr sich merken muss.
Es gibt ich habe tatsächlich auch vor kurzem mich auch da länger mit der Analogie zum Buchdruck beschäftigt, einen ganz tollen, ich glaube ein Kupferstich ist es, der Büchernah heißt das und das ist, ich glaube Ende des 16. Jahrhunderts veröffentlicht worden, also Buchdruck war schon eine gewisse Zeit da und der Büchernah beschreibt eigentlich eine neue Gattung von Gebildeten, der sozusagen aber verabscheut wird, weil seine, sein neuer Habitus ist es, Bücher zu sammeln. Er sammelt Bücher, er entstaubt sie, aber er liest sie nicht mehr.
Buchslob.
Ja, Buchslob. Ist genau. Also Infinite Book Content.
Ja, diese Lappen von früher, die da immer nur Bücher gesammelt haben und dann halt nichts selber erzählen konnten.
Und das Interessante ist ja rückblickend, also von heute auf den Buchdruck, auf diese Technologie zu blicken. Also unsere Menschheitsgeschichte ist undenkbar ohne den Buchdruck. Also das sozusagen Literacy, also die Fähigkeit zu lesen in der Bevölkerung, ist ohne den Buchdruck eher undenkbar. Es konnten ja eigentlich nur Menschen in Klöstern, wenige Gebildete konnten lesen. Das ist also ein großer Teil unseres ganzen Errungenschaften als zivilisierte Welt ist ohne den Buchdruck nicht denkbar. Aber trotzdem gab es in der Geschichte genau diesen Moment. Ich finde auch, die Analogien muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Das heißt ja jetzt auch nicht, man kann jetzt nicht einfach sagen, mit der KI ist es genauso am Ende sozusagen, ist alles gut. Die moralischen Bedenken sind schon auch da, aber ich fand es super spannend. Ja.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Aber findest du nicht deswegen auch genau, deswegen ist es doch so doppelt und dreifach ärgerlich, also auch wenn es jetzt so eine zurückblickende Sache ist, aber wie der Kram entstanden ist. Stell mal vor, dass der erste Berührungspunkt wäre gewesen, ein Modell von 100.000 Künstlerinnen und Künstlern lizenziert und das hat ähnliche Fähigkeiten, vielleicht nicht auf dem ganz gleichen Level, aber ähnliche Fähigkeiten wie die ersten Stable Diffusion Dinger. Ich frage mich manchmal, ob wir dann überhaupt diese gigantische Angst und, weil das ist ja der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist doch, diese Angst kommt ja nicht nur daher sozusagen, dass das jetzt einfach da ist. Es ist ja auch bei ganz vielen Leuten so, die überhaupt keine KI-Ablehnung haben, so, sondern die sagen dann, naja, das Problem ist ja wirklich, dass es ja auch Businessmodell zentriert ist. Wenn sozusagen dann wirklich die globalen Finanzströme dann am Ende bei 5 Firmen landen, dann ist das ja einfach schlicht eine reale Bedrohung. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Hirngespinst. Und trotzdem, und wie gesagt, das ist die Dualität dieses Themas, finde ich. Trotzdem ist es so, wir sind in Jahr 3. Überleg mal, wie Filme nach 3 Jahren aussahen, als die erfunden wurden. Das waren abgefilmte Theaterstücke. Da ist nicht mal der Schnitt erfunden gewesen. Dann hat irgendwann Georges Méliès einen Film gedreht, wo eine Kanonenkugel auf den Mond geschossen wird, der war auch noch Zauberer praktischerweise, hat dann Zaubertricks gemacht, hat dann den Film durchgeschnitten, hat dann Zaubertricks in einem Medium erzählt, was vorher so noch nie möglich war. Ich bin mir relativ sicher, dass wir diese Momente noch vor uns haben. Dass es das in dieser KI-Welt, also weil, wenn jetzt eh jeder ein ästhetisch ansprechendes Bild prompten kann, dann verliert das ja seinen Wert. Und das Fiese ist, dass es ja im Prinzip alle mehr oder weniger zwingt, sich in irgendeiner Form dazu zu verhalten. Also entweder findest du es scheiße, du nutzt es, du lehnst es ab oder du musst es aktiv ignorieren, weil es so omnipräsent ist. Das heißt, du kannst dem ja in dem Sinne gar nicht ausweichen. Oder du kannst einfach sagen, ich mach's nicht, okay. Aber das heißt trotzdem, dass du eventuell deine Businessmodelle anpassen musst. Und deswegen ist das ja auch so allumfassend. Und zu deiner Frage mit dem, wie ich mich darin dann bewege, das ist halt mein Mittel, um Mündigkeit zu behalten, auch wenn es sozusagen diese Dualität hat, auch mit diesen moralischen Fragen dahinter. Weil in dem Moment, wo ich eine Vision dazu entwickle, meine eigene, wie ich das nutzen kann, wie das für mich kreativ ist und wie ich vielleicht auch das Level anheben kann zu dem, was vorher ist und eben diese Schritte rausfinde, was ist denn an diesem Medium interessant? Also warum sollte ich denn zum Beispiel etwas mit KI machen, statt fotografieren? Ich finde, wir filmen Theaterstücke ab. Wir versuchen, KI-Videos zu machen, die fotorealistisch aussehen. Wir machen KI-Bilder, die aussehen sollen wie Handzeichnungen. Das ist einfach das Alte, was wir kennen, mit einem neuen Werkzeug. Die Leute, die das richtig cool nutzen oder interessant künstlerisch verwerten, die versuchen das ja zu brechen. Versucht doch mal, Suno dazu zu bringen, einen leeren Track auszuspucken. Der nur Stille erzeugt. Das kann das Ding nicht. Dafür brauchst du den Menschen. Oder das Gleiche mit Midjourney. Versuch mal, Midjourney ein rein schwarzes Bild machen zu lassen, wo keine Struktur drin ist. Kann das Ding nicht. Das heißt, die Kombination aus, ich sag mal, Human Ingenuity, also deine eigene Kreativität und Sicht auf die Welt, die dann eventuell eine künstlerische ist, mit diesen Tools, da kann halt was Supergeiles draus werden. Und dann aber eben die ganze Zeit mit diesem Sternchen, der auch hier in dieser Unterhaltung ankommt, mit dem, wie diese Modelle entstanden sind. Und die Typen, die das bauen, sind ja fast immer Typen. Und das Geld, was dahinter ist, was natürlich eine komplett andere Dynamik hat, die denken sich jetzt genau diese Fragen ja gerade nicht.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber ich will vielleicht so als letztes nochmal auch im Ausblick in die Zukunft über den Begriff AI-Slop sprechen. Also so wie ich dich eben verstehe, gibt es, du hast es, gehen wir nochmal zurück zu dem Perlenohrring-Bild, wo du ja auch gesagt hast, es ist langweilig, heute kann das jeder machen. Gibt es für dich, also würdest du sagen, so das meiste, was die Menschen machen mit KI, ist eigentlich in diesem Feld und diesem Slop-Begriff gerade? Das ist einfach so ein generischer, austauschbarer Haufen wie, Pixel ist?
Wie findest du denn das Internet heutzutage so? Ich glaube, das kann man leider erstmal bejahen. Ja, also das gehört natürlich dazu. Also der Witz ist ja auch, also wenn du mich so Fragen fragst, ne, das ist eine düstere Aussicht und wie kannst du denn da was Kreatives drin sehen oder wie verlierst du da den Glauben nicht dran? Ich bin halt ja auch in einer sehr speziellen Bubble, wo ich mich von morgens bis abends genau mit dieser Selbstermächtigung beschäftige. Das, womit 95% aller Leute, die einen Berührungspunkt haben, ist halt ja wirklich der Schrott. Das ist dann das gefakte Bild im Internet, wo du dann denkst, oh, jetzt kann ich das nicht mehr glauben. Das ist dann irgendwie ein schlechter E-Mail-Text, den mir irgendwie eine KI ausspuckt. Das sind irgendwelche Bilder, die halt wirklich auch die KI, diese KI-Ästhetik, die man so kennt, die ist ja auch grauenhaft zum ganz großen Punkt. Ich fände es auch immer zum Beispiel, ich fände es eigentlich witzig, wenn endlich mal jemand einen Werbespot drehen würde, der genauso aussieht wie KI-Slop, aber halt real ist. Also halt so, wo du wirklich alle Kostüme so machen musst und halt ein halbes Jahr dran arbeiten musst, damit das so schrottig aussieht wie KI-Slop. Das fände ich witzig. Oder halt, das ist jetzt vor kurzem mal passiert, dass jemand einen KI-Bildwettbewerb mit einem Foto gewonnen hat. Fand ich auch geil. Also so das Brechen von diesen Regeln, das ist halt im Prinzip das Interessante. Aber zu deiner Frage, ja, also das ist ja das Problem. Du hast ja eigentlich gerade so eine Entwicklung von so einer Art zwei Internets. Eins für Bots, wo dann eine KI einen Text schreibt, die dann von einer anderen KI gelesen wird, um das von der dritten KI wieder verwerten zu lassen, wo du am Ende dann dich auffragst, wofür machen wir den ganzen Bums hier eigentlich? Mhm. Und an zweiter Stelle gibt es aber genauso eine Bewegung. Also ich würde zum Beispiel vielleicht auch KI-Bilder gar nicht labeln, sondern ich würde langsam Human-Made-Bilder labeln. Ich würde das umdrehen. So wie manche Musikerinnen das inzwischen machen, dass sie wirklich sagen, hier wurde keine KI benutzt bei diesem, oder das ganz klassisch gemacht. Das finde ich ist noch nicht mal automatisch mehr wert, aber es symbolisiert natürlich einfach eine bestimmte dann Qualität und Haltung auch bei diesen Sachen, ne?
Was würdest du denn noch vielleicht abschließend den Leuten mitgeben, die KI auch nutzen und die vielleicht jetzt drauf reingefallen sind auf das große Versprechen, ich kann mit KI jetzt alles, ich bin jetzt auch Künstler und Mediengestalter und jetzt aber irgendwie doch so leise denen das schummert, dass sie am Ende auch in diesen großen Bucket AI-Slop einfach reinfallen und am Ende das alles so ein bisschen generisch und uninteressant aussieht.
Kennst du so Leute, ja? Hast du da welche?
Habe ich mal von gehört, dass es solche gibt, ja.
Okay. Was würde ich denen sagen? Also bei mir ist es letztlich so, dass ich in diesem Jahr zum Beispiel gar nicht so viel mit Bildern zu tun habe gerade, sondern ich baue Programme, weil du ja inzwischen auch, wenn du ein rudimentäres Verständnis von Coding hast, dir sehr präzise Probleme lösen kannst. Also ich habe jetzt gerade für so ein Kinderlernprogramm, wo man auf der Tastatur Zahlen erkennen kann, für irgendwie so Vierjährige oder so. Was halt vielleicht ein bisschen cooler ist als das, was du in den App-Stores findest, weil es halt nicht voll ist mit irgendwelchen Mikrotransaktionen und Werbung oder irgendwelchen Geblinke, was da für Vierjährige nicht reingehört. Dann habe ich mir eine komplette Pipeline gebaut für meine Social-Media-Sachen, wo ein eigenes Programm im Prinzip diese Post anpassen kann und sonst was. Das heißt, um das mal runterzubrechen, was der Kern des Ganzen ist. Ich finde es entscheidend, sein Hirn halt nicht abzugeben. So, wenn du Sachen nutzt, auch da ist ja ein Unterschied, in den Unternehmen geht es dann immer um Effizienzsteigerung. Ja, verstehe ich, aber jetzt für mich gesprochen. Ich versuche das zu nutzen zum Verstärken von dem, was schon da ist. Und nicht zum Abschaffen. mich interessiert das ja nicht, dass ein KI ein Bild machen kann, damit ich das nicht mehr machen muss, sondern für mich ist ja der Prozess dahin das Entscheidende. Und das gilt aber eigentlich auch für alle anderen Medien. Das gilt für das Programmeschreiben, das gilt für die Texte, das gilt für die Musik. Und diesen Part nicht zu vergessen, da bin ich mir relativ sicher, und ich sehe das ja auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern. Guckt euch mal Roman Lipsky an zum Beispiel, halbblinder Künstler, der seine eigenen Bilder in neuronale Netzwerke füttert und so. Da kannst du gar nicht mehr die klare Linie ziehen, was ist KI und was ist er, sondern das ist einfach beides. So, ne? So wie wenn du ein Bild malst und dann ist die Wahl des Pinsels dafür verantwortlich, wie zum Beispiel auch die Struktur des Bildes am Ende aussieht. So ein bisschen ist das für mich damit auch so. Aber das funktioniert halt nur, ja, wenn du eben nicht KI-Slop machen willst, so, sondern versuchst, was anderes zu machen. Und was das dann ist, das ist nun die 1-Million-Dollar-Frage. Was ist in so einer Welt heute, meinetwegen ein mit KI erzeugtes Bild, was aber kein Slop ist.
Das ist,
finde ich, der eigentliche. Und das, diese Frage zu lösen, das finde ich spannend.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das nehmen wir mit. Wer auch immer die 1-Million-Dollar-Frage löst. Ich finde es auch super, dass du nochmal betont hast, seinen Kopf einzuschalten, das Menschliche einfach beizubehalten, auch wenn man KI nutzt. Ich glaube auch, dass das am Ende den Unterschied macht. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank
gerne
für das Gespräch. Und vielleicht ja bis bald.
Ja, sehr gerne.